Willkommen bei einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute hatte ich mal wieder die Ehre, meinen Co-Host Maximilian Zinner mitten der Show als Gast am Start zu haben. In dieser Folge beschäftigen wir uns besonders mit den Powerlifting-Phasen, das bedeutet mit der Hypertrophie-Phase, mit der Kraftphase und auch mit dem Peaking. Dabei gehen wir ganz spezifisch auf die Hypertrophie-Phase ein und zeigen euch bzw. erläutern euch, was ihr in dieser Phase zu beachten habt. Und das Ganze nehmen wir immer anhand von Maxis letzter Vorbereitung. Wir gehen ein bisschen darauf ein, welche Modifikationen an Übungen ihr vornehmen könnt, um eure Lifts auf ein neues Level zu bringen und natürlich auch dementsprechend stärker zu werden. Es wurde eine sehr, sehr coole Folge. Maxi hat uns sehr, sehr geile Einblicke in sein Training gegeben und ich denke, der ein oder andere von euch wird definitiv einen großen Mehrwert aus der Folge ziehen können. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge und wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dann. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder meinen altbekannten Freund, den Maximilian Zinner, hier mit am Start. Maxi, bist womöglich der am öftesten schon auf dem Podcast mit war. Und ich freue mich natürlich wie immer, dass du heute nochmal hier mit am Start bist und wir eine kleine, coole Folge für die Leute da draußen abdrehen können. Maxi, wie geht's dir?
Ja, freut mich auch, dass ich mal wieder am Start bin. War jetzt irgendwie gefühlt eine Ewigkeit.
Lange her.
Ja, das letzte Mal in Wien und das ist auch schon wieder ewig her.
Ich habe mal gerade runtergerechnet, beziehungsweise eben hatte ich es nochmal so nachgedacht. Es dürften jetzt genau 6 Wochen gewesen sein. Ja. Ungefähr, oder 7.
Ist das schon wieder so lang her mit Wien?
Ja, ich kann es mir gut merken, weil nach Wien habe ich nämlich eine Woche Deload gemacht und jetzt hatte ich einen 5 Wochen Zyklus und jetzt bin ich wieder im Deload. Okay. So, müsste genau 7 Wochen gewesen sein jetzt.
Krass. Es geht irgendwie alles so schnell mal vorbei. Und
ist crazy. Ja.
Nee, aber mir geht's gut. Mir geht's gut. Läuft alles. Ich habe Angst, dass jetzt wieder die Gyms zumachen. Gar keinen Bock drauf.
Alter, me too.
Das wäre schon wieder so unnötig. So ein unnötiger Stress. Ja. Ich meine, ich kann zwar dann wieder auf dem Dachboden trainieren, aber ich habe echt keinen Bock drauf. So. Gar keinen Bock.
Ich sag mal so, jetzt sind wir ja wieder an dem Punkt, das ist meckern auf hohem Niveau.
Ja,
ne?
Das ist immer so.
Wenn man den Dachboden hat, so andere, die jetzt mit den Bändern schon zu Hause bereitstehen, so, denen geht es, glaube ich, bei weitem schlechter. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es nochmal kommen könnte.
Ich hoffe nicht, dass es so wie beim letzten Mal ist. Kannst du dich noch an die Folge erinnern, die wir aufgenommen haben, die wir dann nicht hochgeladen haben, weil einfach eine Woche später alles komplett anders war und man so dachte, ja gut, das passt jetzt nicht mehr so. Das lassen wir lieber. Ich hoffe, dass es dieses Mal nicht so ist. Aber gut, schauen wir mal.
Aber so ein bisschen bereit sind wir ja jetzt. Ne? Also es ist irgendwie eine andere Situation wie vorher, weil man ungefähr weiß, was auf einen zukommt. Ja. Hoffe ich.
Ja, ich glaube
also,
schon.
Wenn es nicht irgendwie schlimmer wird, weil damals hat es ja ganz gut gewirkt. Ne? Ist München Risikogebiet?
Seit gestern. Jede deutsche Großstadt ist, glaube ich, mittlerweile Risikogebiet, oder?
Ja, Berlin, ich glaube auch.
Frankfurt, Köln, Stuttgart, Bremen, Hamburg glaube ich nicht, aber die kommen auch noch. Also.
Ja, auch diese ganzen anderen Städte drumherum, ne? Amsterdam, Wien und so, das ist ja auch alles Risikogebiet.
Ja, ich wollte eigentlich nächstes Wochenende nach Wien.
Ja, ich wollte vor 2 Wochen nach Wien.
Ja.
War auch
dann
gebucht.
Halt nicht.
Wie bei dir.
Ja,
ne?
Richtig behindert.
dann halt nicht.
So. Ja. Weil ich blicke mittlerweile auch nicht mehr durch, was du machen musst, wenn du dann dort bist. So musst du dann zurück und kannst dann nach 48 Stunden nicht in Quarantäne, weil du nur 48 Stunden im Risikogebiet warst. Musst du einen Test machen, musst du 5 Tage, musst du, keine Ahnung.
Es ist irgendwie, ich glaube, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Ich hatte letztens mit dem Tobi Büchner, weil der gefühlt alle 2 Wochen in Wien ist, ne, hatte ich mit dem mich mal kurz so ausgetauscht und der meinte, du musst irgendwie, wenn du in Wien bist, also danach heimkommen, zum Ordnungsamt Bescheid geben, dann musst du einen Corona-Test machen. Das dauert 24 Stunden. Anscheinend wäre der auch umsonst. Und dann musst du nochmal zum Ordnungsamt mit dem Ergebnis. Und dann, wenn die dann das Ergebnis erhalten haben und das ist negativ, und dann darfst du wieder raus. Also er meinte, es wäre gar nicht so kompliziert. Ja. Aber im ersten Moment für mich hört es sich trotzdem irgendwie kompliziert an. Weil das ist ja auch immer so, das Ding, kommst du dann durch telefonisch, kriegst einen Termin für Corona-Test, wann kommst du zurück, ne? Ja, also wenn du irgendwie freitags fliegst oder freitags zurückkommst, Freitagmittag, so wäre es nämlich bei mir damals gewesen, da hast du erstmal 2 Tage auf jeden Fall, die du zu Hause bleiben musst. Dann musst du Glück haben, dass du montags irgendwie so einen Test machen kannst, das ist ja auch immer so ein Ding. Wenn du Glück hast, kommt das Ergebnis dann am nächsten Tag, wenn nicht irgendwie 2-3 Tage später, und dann bist du sowieso 5 Tage schon in Quarantäne. Und ganz ehrlich, wenn du dann noch reingeschissen hast, also wenn du so richtig reingeschissen hast, dann hast du nicht mal Symptome und bist trotzdem positiv. Ja, und
dann nochmal 2 Wochen.
Und darfst dann 2 Wochen on top nicht raus. Und dann, ohne Witz, also ja, es kann schon richtig behindert kommen. Voll. Also so richtig behindert.
Das wär richtig bitter, Alter. Kannst 2 Wochen nicht trainieren gehen. So.
Ja, vor allem so mit diesem ganzen Prozedere. Und es ist ja nicht mal gesagt, dass du halt das hast, weißt du, nur weil du...
Ja, du kannst auch noch falsch
positiv. Du kannst gesund sein und...
Keine Ahnung, Mann. Also am besten einfach zu Hause bleiben und nicht ins Risikogebiet fahren, dann hat man den ganzen Stress nicht und dann hat man auch nicht die Gefahr, irgendwen anzustecken oder sonstiges, einfach, ja.
Ist so. Also aktuell, das macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn. Ich flieg jetzt am Wochenende, also jeder, der die Folge jetzt hört, da bin ich wahrscheinlich schon in England, aber ich fliege jetzt noch nach England, nach Birmingham, zur UK DFBA. Ah, okay. Zum Glück ist das Gebiet aktuell noch kein Risikogebiet. Mhm. Ne? Ich hoffe, es entwickelt sich jetzt nicht innerhalb von den nächsten 5 Tagen zum Risikogebiet. Hätte ich dezent keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin.
Bist du da mit deinem Coachling zum Wettkampf oder was?
Genau, ah, ja. Mit dem Last Man Standing. Nice. Ja. Oh Gott, ey. Ja, aber wir bleiben positiv. Also nicht Corona-positiv, positiv.
Wir bleiben positiv getestet. Sehr gut.
Yes. Ja, so viel zu der aktuellen Corona-Geschichte. Ich habe gar keinen, weißt du, ich habe auch gar keinen Bock mehr darüber zu reden, aber man kommt immer wieder drauf zurück.
Ja, stimmt schon.
Es ist super nervig. Aber so, jetzt wisst ihr auf jeden Fall mal unser Standing zu dem Thema. Wir wollen euch damit jetzt auch weiter gar nicht belästigen. Maxi, du hattest dennoch, sage ich jetzt mal, das Glück, ne, nachdem die eigentliche deutsche Meisterschaft ausgefallen ist, dass du nochmal bei Dedicated Sports quasi antreten konntest und dass du es dann doch noch geschafft hast, in diesem Jahr einen Wettkampf zu machen.
Ja,
ne, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber wie ist der Wettkampf gelaufen?
Ist her, glaube ich. Weil ich bin jetzt im Deload.
Vor allem, wie ist da abgelaufen mit dem Wettkampf?
Wie ist der abgelaufen? Also es gab zwei Gruppen, weil man durfte irgendwie nur 50 Leute oder so bei einer Veranstaltung drin, waren nur 50 Leute erlaubt oder so.
Ja.
Auch wieder lauter Corona-Regeln. Auf jeden Fall hat Dedicated Sports das ganz nice gemacht, weil die ein Hygienekonzept ausgearbeitet haben, sodass eben Athleten mit Betreuern in die Halle dürfen und da wurden eben die Starter in verschiedene Gruppen gesplittet und dann war da immer so ein fliegender Wechsel, also die Gruppe war dran und dann mussten die raus und mussten draußen warten und dann waren halt die anderen drin, die gerade sich aufgewärmt und geliftet haben und so. Und ja, das war schon gut organisiert. Also es war wahrscheinlich mit einem Heidenaufwand verbunden, aber das haben die Jungs und Mädels von Dedicated Sports echt gut gemacht. Ich werde hier immer, ich lobe die immer in den Himmel hier im Podcast, aber es ist halt wirklich so, die haben es halt einfach drauf. So.
Ja. Das letzte Mal war ja auch schon gut. Ne?
Ja, das war auch mega Wettkampf geil und so jetzt overall. Haben sie es halt den Umständen entsprechend auch richtig gut gemacht. Es waren keine Zuschauer erlaubt, nichtsdestotrotz haben sie einen krassen Livestream gemacht und ja, die Stimmung war auch so irgendwie gegeben. Weil es lag aber auch an den Leuten, die am Wettkampf teilgenommen haben. So. Also da hat jeder jeden supportet. Es gab jetzt nicht irgendwie Leute, die sich für die anderen nicht interessiert haben, sondern jeder hat zusammengeholfen, hat den anderen angeschrien. Und ja war einfach geil, war auf jeden Fall cool. Und war, wie du schon gesagt hast, auch gut, dieses Jahr noch einen Wettkampf zu haben. Also es hat schon gut getan.
Ja, ist mental halt schon irgendwo befriedigend.
Ja, ne? Ja, klar, vor allem.
So auch mal das aufs Parkett zu bringen dann irgendwann.
Ja, es ist halt, ist ja nochmal was anderes als im Bodybuilding. Irgendwie ist unsere Geduldsspanne etwas, oder unsere, ja, Geduld etwas kleiner oder kürzer, weil unsere Vorbereitung ja nicht so krass an die Substanz geht. Weißt du, wie ich meine? Also, du, ja, und ja, vor allem, du kannst
ist,
nicht...
Ist zwar schwierig, du aber...
Du könntest schon, aber es ist nicht optimal, wenn du jetzt jedes Jahr auf die Bühne gehst, so. Und bei uns geht das halt easy. Und deswegen hast du halt einfach im Kopf so, ja, ich könnte jetzt schon wieder nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr spätestens einen Wettkampf machen und dann willst du den auch machen. Vor allem, wie du schon gesagt hast, wenn die deutsche Meisterschaft ausgefallen ist, dann willst du halt einfach nochmal testen, was die letzten Monate so gebracht haben, ob du besser geworden bist. Und jo, genau.
Könntest du quasi jedem empfehlen, der jetzt im Powerlifting starten möchte, aber nicht wirklich so auf eine deutsche Meisterschaft etc. will, sich da mal ranzutasten? Oder ist das eher für Leute, die auch schon so ein bisschen fortgeschrittener sind?
Ja, also...
Also dieser Dedicated Sports
Wettkampf. Ja, also auf die Deutsche kannst du sowieso nicht ohne Qualifikation.
Ja, ja, ich meine diese Rheinland-Pfälzische
Du meinst bayerische BVDK, oder so Landesmeisterschaften.
Ja.
Ja, ich würde tatsächlich dann... Also grundsätzlich als Anfänger gilt es einfach, den Wettkampf zu machen, der den zu gibt, einfach um die Erfahrung zu sammeln. Da ist es egal, von wem der ausgerichtet ist oder so. Halt einfach, dass du auf die Plattform gehst, dass du den Ablauf kennenlernst und so. Die Signale, weil das ist immer gleich, ist auf jedem Wettkampf gleich, auch der Ablauf.
Ja.
Aber wenn man die Möglichkeit hat, bei so einem Wettkampf von Dedicated Sports zum Beispiel teilzunehmen, dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil die haben einfach das geilste Equipment, da ist alles super organisiert und so. Und da ist es vollkommen egal, ob du jetzt der bist, der die Hütte komplett abreißt oder halt deinen ersten Wettkampf hast und jetzt Mittelfeld oder sogar hinten dran bist, das feiert dich trotzdem jeder so. Das ist auf der Landesmeisterschaft wahrscheinlich auch, aber auf der Landesmeisterschaft ist halt auch so eine Stimmung, ne? Wenn du da rausgehst und anfängst zu schreien vor deinem letzten Deadlift, dann schauen dich alle an, als wärst du komplett behinderter. So, und auf so einem anderen Wettkampf, da schreien sie halt mit. Und deswegen ist die Stimmung, die du da mitnehmen kannst, schon viel, viel besser. Ja, aber letztendlich, ich habe gestern...
Also ich bin ja selbst noch nie im Powerlifting gestartet, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das irgendwie so ein bisschen strange ist auch. Stehst in so einer Turnhalle und schreist alleine so rum. Ja,
vor allem, du stehst halt wirklich in der Turnhalle, ne? Die sind, diese vom BVDK, die Wettkämpfe sind immer in irgendeiner Schulturnhalle oder so. Und dann, dann bist du halt da und dann sitzen da ein paar Leute als Zuschauer da, irgendwelche Eltern von irgendwem, die eigentlich da nur sitzen, weil jetzt der Sohn startet oder die Tochter und die eigentlich gar nichts so richtig mit dem Sport am Hut haben. Und dann hast du vielleicht zwei, drei, die dich von hinten aus dem Warm-up anschreien, aber das war's dann auch. Und bei den beim anderen Wettkampf hast du halt wirklich, ja, alle, die den Sport richtig, richtig
Atmosphäre, krass
feiern, hast eine Atmosphäre, ja. Und ja, das ist halt, es kommt halt auch noch dazu, dass bei so einer Landesmeisterschaft können ja dann nur die teilnehmen, die zum Beispiel in Bayern im Verein sind, bei der Bayerischen Meisterschaft jetzt, sagen wir mal. Und bei so einem Dedicated Sports Wettkampf, da kommen halt dann Leute aus ganz Deutschland so. Und wenn jemand dann den Weg auf sich nimmt, da extra hinzufahren für den Wettkampf aus Hamburg nach Bayreuth von mir aus, dann hat der halt auch richtig, richtig krass Bock auf den Wettkampf. Und das merkst du dann. Und das ist halt dann einfach, ja, ist schon geil. Macht dann schon mehr Spaß.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen jetzt, ich habe mir schon im Voraus so gedacht, auch von den Videos etc., was man so sieht und was man normal von den BVDK-Wettkämpfen sieht, dass der Dedicated Sports-Wettkampf eigentlich so sportlich gesehen mehr Spaß macht.
Macht safe mehr Spaß.
Ja, auch so, was man so von Hintergründen mitbekommen hat. Ich habe auch bei Pascal Su diese Vlogs ein bisschen geguckt und so. Sieht schon cool aus. Yeah. Ne? Also sieht halt einfach so entspannt aus. Sieht entspannt aus und ist trotzdem irgendwo noch ein Wettkampf. Das ist
so lange entspannt, bis du Pascal Su im Nacken hast, sag ich dir. bis er sich auf einmal denkt so, ja, okay, den mache ich jetzt platt. So, dann ist gar nichts mehr entspannt. Aber nee, Spaß beiseite, falls der Pascal zuhört, es war richtig cool. Also der ist ein richtig, richtig cooler Dude, muss man sagen. Der ist
ganz, ist auf jeden Fall ganz witzig.
Ja, Mann.
Weil es ist, ich feiere halt seinen Humor.
Ja, ultra. Es war auch mega geil, mit ihm so zu liften an dem Wettkampf.
Ja.
Weil das ganze Vorgeplänkel, der ganze Trash-Talk und so, das war ja jetzt nicht böse, weißt du, nicht so, sondern es war halt immer mit Humor und letztendlich war es dann richtig witzig, so. Da, ja.
Was jetzt aber wahrscheinlich jeder wissen will, was hast du da auf dem Wettkampf was hast du auf dem Wettkampf weggebolzt?
Ja, also.
Also, was war dein Vorhaben und was hast du wirklich in Realität umgesetzt?
Also man muss erstmal sagen, die Vorbereitung lief eher durchwachsen. Deswegen war mein Vorhaben, meine Erwartung relativ niedrig, weil ich bei der Beuge in der Vorbereitung voll reingeschissen habe. Also ich weiß nicht, was da los war, Mann. Da ging gar nichts. Ich hatte Probleme wieder mit dem Piriformis ein bisschen und dann irgendwann so gegen Ende der Vorbereitung wurde es langsam besser, aber war halt komplette Katastrophe. Deswegen hatte ich da überhaupt keine Erwartung. Hab dann aber letztendlich 250 gebeugt. Ja, was
im Dritten auch,
was recht zufriedenstellend ist. Ich denke, mit einer guten Vorbereitung wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, aber so für die Vorbereitung war es eigentlich top. Dann Bank, wie immer, Riesenkatastrophe am Wettkampf. Also richtig, richtig reingeschissen. Ich will gar nicht irgendwie mich in Excuses verrennen oder so, aber der Boden war so krass rutschig, dass ich vorne immer mit den Füßen weggerutscht bin und dementsprechend keine Spannung aufbauen konnte. Ich hatte dann aber auch keine Wechselschuhe dabei. Pascal konnte dann auf seine Nike Jordans oder was auch immer er dabei hatte noch wechseln, so von seinen Lifting-Schuhen. Ich hatte aber nichts dabei, worauf ich hätte wechseln können, so. Und deswegen.
Ich habe gesehen, der hat sich mit Haarspray auch noch die Fußsohlen eingesprüht.
Ja, das haben wir beide gemacht. Das hat dann beim zweiten Versuch, also ich habe den ersten erstmal verkackt, so. Ich bin raus, eigentlich mit einem Gewicht, was ich immer bewege, auch wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Corona im M-Stadium habe oder so, dann drücke ich das. Aber bin dann weggerutscht, so mit dem rechten Fuß. Und dann erstmal so, wow, fuck, Alter, war die Spannung komplett raus. Und dann habe ich natürlich verkackt. Dann habe ich es nicht mehr hochbekommen. Und dann, wenn du das Gewicht dann verkackst, dann geht dir der Arsch auf Grundeis, Alter. Weil dann denkst du dir so, ja gut, jetzt habe ich den Opener verschissen, jetzt habe ich noch zwei Versuche, wenn ich den jetzt wieder nicht pack, dann wird's lustig. Aber dann habe ich mir auch Haarspray unten dran geballert und dann ging der auch wie ein Opener, der zweite Versuch, also der ging dann richtig schnell hoch, so wie er hätte sein sollen. Und dann habe ich das Haarspray nicht mehr gefunden. Vorm dritten. Das war dann nicht mehr da, so. War einfach nicht mehr da und dann habe ich mir gedacht, ja, gut.
Pascal hat es geklaut.
Pascal hat es versteckt wahrscheinlich. Der hat es irgendwo versteckt. Nee, aber dann habe ich es nicht gefunden, ja. Dann war ich dran, musste ich raus und dann habe ich wieder verschissen. So. Das heißt, vorgenommen habe ich eigentlich irgendwie, keine Ahnung, im dritten war geplant, 185 zu drücken. Letztendlich war es dann nur der Opener mit 172. War halt mal wieder eine ordentliche Katastrophe. Aber gut, dann Deadlift war dann wieder ganz gut. Hab im ersten, was habe ich denn geöffnet? Ich glaube 285 oder 290, ich weiß es gar nicht mehr. Dann im zweiten 305, da hat mich die Kampfrichterin dann auch gefühlt 8 Stunden stehen lassen bei 305. Also ich stand wirklich ewig lang. Ich stand dann so oben und dachte mir so, ja okay, ja gut, wann kommt's jetzt? Dann habe ich in die Augen geschaut sogar schon, so, ja, nö, mach mal noch ein bisschen. Aber die hat halt gesehen, dass ich so ganz langsam meinen Daumen löst. Ne? Aber ich habe dann, ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe dann, als der Daumen schon fast rausgerutscht ist aus dem Hook, habe ich es trotzdem halten können. Keine Ahnung wie, aber dann hat sie dann, glaube ich, Erbarmen gehabt und hat gesagt, ja komm, Digga, leg ab. Und ja, dann habe ich die gültig bekommen, die 305. Und ja, dann stand der Drittversuch an und dann, ich habe halt vorher mit dem Pascal schon immer so gesagt, ja, wir heben 317,5, egal was ist. So, und dann hat er 305 im zweiten auch gehoben. Und dann waren wir halt im Deadlift gleich auf, so. Und da meinte er, ja, 317,5, was sonst? Und ich, ja, okay, machen wir. Haben wir es beide genannt, haben es beide gefailt. Ich hätte, ja gut, es sind halt 700 Pfund, deswegen diese 317,5, weil es die 700 sind. Ja. Wäre es eine deutsche Meisterschaft oder so gewesen und kein Fun-Wettkampf, wo es einfach nur um Spaß geht, hätte ich 310 oder 312 genommen und die hätte ich wahrscheinlich auch gehoben. Aber die 317 sind mir dann über dem Knie verreckt und ich habe den Lockout nicht hinbekommen. Beim Pascal ist der Griff aufgegangen, so, und ja, dann war es letztendlich
Schicksalsschläge. Ja,
ich habe mir dann den Teppich, die Hebeplattform noch ein bisschen genauer angeschaut nach dem Versuch, kurz den Teppich ganz nah inspiziert. Aber ja, nee, letztendlich war es dann, war schon okay, die Leistung. Ich hätte ein bisschen mehr gewollt, aber das ist eigentlich immer so. Und
ja, ich glaube, man strebt ja auch so, oder man hat sich nach einem vorherigen Wettkampf dann bestimmt auch irgendwas in den Kopf gesetzt. Ne?
Und ja, das ist das Problem.
Man ist so auch so zahlenorientiert. Das ist ja gerade beim Powerlifting halt eben noch stärker als irgendwie beim Bodybuilding oder so. Also ich sag mal so, wenn du beim Bodybuilding auf der Bühne warst, hattest du irgendwie 75 Kilo. Beim ersten Wettkampf warst du aber nicht ganz trocken. Wenn du dann nochmal die 75 Kilo erreichst so, und bist halt eben trocken, dann ist es okay für dich. So, oder bringst einfach eine bessere Form. Aber beim Powerlifting halt, wenn du halt nicht mehr hebst, wie zum letzten Wettkampf, dann ist es irgendwo schon super unbefriedigend.
Ja, ja. Ja, das ist auch das.
Was hattest du beim letzten gehabt jetzt? Was hast du da ins Ziel gebracht bei deinem letzten Wettkampf?
40, 175, 302,5.
Ja, also passt eigentlich schon, ne? Das war ja jetzt auch nicht so eine große Zeitspanne dazwischen, ne? Wenn die Bank jetzt nicht verkackt wäre. Nee,
das war von Februar. Ja, wie gesagt, hätte, bla bla bla, aber wenn wir jetzt gerade im Hätte drin sind, hätte ich die Bank nicht verschissen und hätte 185 oder so gedrückt und hätte dann nicht die 317 gewählt, sondern 310 oder 312, dann wäre schon gut was gegangen.
Ja, wäre schon stabil. Wie hast du jetzt diese Phasen, also waren das jetzt so deine zwei Orientierungswettkämpfe auch? Also kann man sagen, dass du innerhalb von diesen zwei Wettkämpfen quasi auch deine einzelnen Trainingsphasen aufgebaut hast oder waren die Trainingsphasen eigentlich so aufgebaut mit einem anderen Ziel? Ne? Also man teilt ja quasi das ganze Training auch in Blöcke irgendwo ein. Wie hast du das aufgebaut so in der Zeit?
Ja, eigentlich hatten wir damit gerechnet, dass vielleicht im Oktober doch noch die Bayerische stattfindet. Da war das Ziel, war die Bayerische. Aber das ist schwierig, das jetzt so zu sagen, weil der letzte Wettkampf war im Februar oder Ende Januar oder so. Und dann kam halt Corona, ne? Und dann musste ich erstmal gucken, wie ich das Gym auf dem Dachboden einrichte und bis das mal steht und was ich da machen kann. Also es ist schwierig, das jetzt so zu sagen, ne? Aber ja, letztendlich war das Ziel dann doch die Bayerische und der Wettkampf war jetzt einfach einen Monat vorher und ich habe das früh genug mitbekommen, dass der Wettkampf da ist und eigentlich wollten wir, also Freddy und ich, den nur aus dem Training mitnehmen, also ohne Peaking, sondern einfach so aus dem Training raus, kurz eine ruhige Woche einschieben und dann Wettkampf und dann weiter für die Bayerische vorbereiten. Aber es sich dann immer stärker abgezeichnet hat, so dass die Bayerische wahrscheinlich nicht stattfinden wird, haben wir dann auch einen vollen Fokus auf den Wettkampf gelegt. Und jetzt geht's volle Kraft in Richtung Deutsche Meisterschaft im Februar. Ich bin mal gespannt, ob die stattfindet. Ich hoffe so sehr.
Ich finde, im Endeffekt muss man sich psychisch eigentlich versuchen, so ein bisschen damit abzufinden auch. Also zum Beispiel ich weiß nicht, du bist da extrem gebunden irgendwie so. Für mich war ja dieses Jahr auch mein Wettkampf einfach, nichtig. Ja. Und ich habe mich mental aber echt gut mit abgefunden. Und ich habe mich auch schon mit abgefunden, dass ich nächstes Jahr vielleicht auch nicht starten kann. Also so, ich finde das auch gar nicht so schlimm. Und das macht mir dann auch irgendwo keinen Druck.
Ja.
Weil ich im Endeffekt sowieso nur besser werde.
Ja, das stimmt schon. Klar, also, man kann einfach mehr an der Basis arbeiten und so. Aber ich will halt endlich mal eine deutsche Meisterschaft mitmachen. So, ich hatte noch gar keine.
Ja, ich will auch die Profi-WM endlich mal mitmachen. So, hatte ich auch noch nicht, ne? Aber im Endeffekt, so, ich bin jetzt 3 Jahre nicht gestartet, so, mir macht es nichts aus, weil das Training macht ja trotzdem gleich viel Spaß. Ja. So, also so denke ich mir das immer. Es ist ja kein großer Einschnitt irgendwie ins Leben, wenn man halt keinen Wettkampf machen kann, weil dafür geht der Sport halt eben auch zu lange.
Ja, das ist klar. Mein Gott, wenn es jetzt nicht im Februar ist und auch nicht im Herbst oder so, dann ist halt so. Es wird bestimmt andere Sachen geben. Wenn es gar nichts gibt, dann kann man im Gym ausmaxen oder was weiß ich. Das ist schon klar. Ja. Also so krass ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich halt schon, dass es stattfindet. Einfach.
Ja, insgeheim so, ja. Wäre halt schön. Ich finde es auch für den Sport allgemein wichtig, dass nochmal Wettkämpfe stattfinden.
Ja, klar.
Ja, dass es auch so irgendwie am Leben bleibt, so das erhält ja auch den Sport, ne? So, und ich denke halt eben, dass bei vielen Athleten, wenn halt dauerhaft keine Wettkämpfe stattfinden, auch dieses Competitive Anstreben, also so überhaupt auf einen Wettkampf zu gehen, halt eben auch immer mehr verfällt.
Ja, das kann gut sein.
Ne? Weil andere Dinge einfach mehr in Fokus rücken. So, wenn du 3 Jahre irgendwie auch als Bodybuilder in der Off bist und keinen Wettkampf hast, ne, keine Möglichkeit siehst, ich denke, dass man sich dann auch irgendwann wohl oder übel, zumindest ein paar Leute, in eine andere Richtung auch so orientieren. Ob die dann die Arbeit mehr in Fokus rücken, ob sie privat irgendwie andere Interessen irgendwie haben noch. Klar. Das sehe ich also ein kleines Problem, aber ich denke, dass da ein Jahr oder wie lange sich das Ganze ziehen wird, jetzt nicht unbedingt so negativ äußert.
Nee, ja, es ist, schauen. Wie gesagt, gibt... Du hast schon recht, es gibt viel, viel Wichtigeres. Aber schauen wir einfach mal. Vielleicht gibt es ja was, vielleicht nicht.
Ja.
Jo.
Mal looken. Mal. Ja, Maxi, und wie hast du jetzt die Phasen aufgebaut gehabt? Letzten Endes zwischen den beiden Wettkämpfen? Wie lange warst du da in so einer Hypertrophiephase? Wie lange habt ihr das Peaking gestaltet? Gibt es da auch noch eine Übergangsphase vielleicht, die zu erwähnen
wäre? Ja, also im klassischen... Was heißt im klassischen? Also sehr, sehr weit verbreitet ist Hypertrophie, Kraft, Peaking. Also Hypertrophie, Kraftblock, Peaking. Wir machen es auch so ähnlich. Da muss man rückwärts rechnen. Also Peaking waren 5 Wochen. Dann Kraftblock davor waren auch 4 Wochen plus Deload. Und alles andere war dann Hypertrophiephase. So, wenn man es so nennen will.
Kannst du mal kurz erklären für die Leute? Also ich denke, die meisten hier auf dem Podcast sind eher so Bodybuilding-orientiert beziehungsweise auch vielleicht eher nur so Fitnesssportler. Ich glaube eher weniger, dass viele Powerlifter drin sind. Was man so in den einzelnen Phasen macht und wie man das am besten angeht. Also jetzt einfach mal angefangen von der Bodybuilding, von diesem Bodybuilding-Block oder Hypertrophie-Phase, sage ich jetzt mal. Dann einfach in dieser Kraftphase und dann das Peaking, einfach damit man mal so ein kleines Verständnis dafür bekommt, was in welcher Phase überhaupt spezialisiert wird.
Ja gut, man versucht immer spezifischer zu werden, je näher man an den Wettkampf kommt. Also man kann sich das quasi vorstellen wie so ein Trichter. Also ich stelle mir das immer vor wie so ein Trichter. Also du stellst dir vor, wenn du ganz oben am Trichter bist, dann ist der sehr offen. Das heißt, du bist sehr unspezifisch. Du versuchst, du versuchst auf Hypertrophie zu trainieren. Du bist nicht in den niedrigen Wiederholungen unterwegs. Du bist eher so auf 4 bis 6er und in den Mainlifts auf 4 bis 6er und in den anderen Lifts bist du halt so bei, keine Ahnung, 8 bis 10 oder 10 bis 12 oder auch mal 15 bis 20 bei einem Seitheben oder so.
Also ganz normal
Hypertrophie. Genau, so.
Training.
Und wenn jetzt kein Wettkampf vor der Tür steht, dann bist du halt in der Phase unterwegs und versuchst eben so gut es geht Muskeln aufzubauen, weil letztendlich, wenn die Technik sitzt, wenn neuronal alles passt, dann ist das Einzige, was dich noch stärker machen kann, mehr Muskeln. So, das ist dann relativ easy. Deswegen versuchst du da halt auch immer mehr drauf zu packen. Und ja, wenn der Trichter so breit ist und du halt unspezifisch trainierst, bist du halt auch in anderen Wiederholungsbereichen. Und letztendlich ist die Übungsauswahl auch viel breiter gefächert. So. Das heißt, du musst jetzt nicht zwangsläufig die Competition Lifts drin haben, sondern kannst eben auch mal mit einem High Bar Squat arbeiten, um mehr Quad Fokus zu haben, zum Beispiel. So, wenn du jetzt im Wettkampf Low Bar beugst, du kannst, wenn du Sumo hebst, kannst du auch mal wieder Conventional heben, um da den Übertrag auf Sumo mitzunehmen. Du kannst bei der Bench ein bisschen enger greifen als am Wettkampf, um mehr Range of Motion zu haben, um dann letztendlich da einen größeren Reiz zu setzen. So. Und so kannst du eben in den Phasen versuchen, einfach das für dich zu finden, was für dich am besten funktioniert in Bezug auf Hypertrophie von der Übungsauswahl. Und zusätzlich kannst du natürlich auch so Variationen einbauen. Das ist jetzt, glaube ich, ein Unterschied zum Bodybuilding. Wenn du jetzt in der Hypertrophie-Phase bist, kannst du Sachen einbauen, die dir einfach helfen, deine Wettkampflifts letztendlich zu verbessern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, ich habe den Deadlift im letzten Wettkampf, die 317, nicht in den Lockout gebracht, weil meine Glutes zu schwach sind. Also ich habe einfach den Hip Thrust nicht hinbekommen. So, die hing dann da und ich habe den Arsch nicht vorbekommen, beziehungsweise die Hüfte. Und ich bin zu rund im unteren Rücken gestartet beim Deadlift, für einen Sumo-Deadlift. So. Was letztendlich dann den Lockout noch schwerer macht.
Ja.
Genau. Und die zwei Sachen habe ich jetzt, gerade was den Deadlift betrifft, rauskristallisiert, um daran eben in der jetzigen Hypertrophiephase zu arbeiten. Das heißt, wenn man das dann runterbricht, erstens auf 6er und auf 6er pausiert heben, um in die Startposition richtig zu kommen, also mehr Streckung in der Lendenwirbelsäule und so weiter und so fort. Einfach auch in dem höheren Wiederholungsbereich, um eben die Bewegungsqualität zu verbessern und zu trainieren, um das Bewegungsmuster zu ändern.
Ja.
Weil wenn du in einem Setup drinsteckst, da rauszukommen und dann ja die neue Technik besser zu erlernen, da musst du Wiederholungen ballern. So, mit Singles kommst du da nicht weit, weil dein Körper merkt sich das einfach nicht.
Ja.
So.
Ja.
Genau das. Und dann zuträglich dazu ist eben dann noch der Fokus auf Glutam-Volume gelegt. Das heißt, extrem viele Hip-Thrust-Variationen, pausierte RDLs und alles, was eben zuträglich ist, um so viel Fleisch wie möglich die Glutes zu packen. So, das heißt, das ist auch noch ein Unterschied zum Bodybuilding, glaube ich. Ein Bodybuilder geht hin und versucht, seine Schwachstellen zu bearbeiten, optische Schwachstellen, so. Ja. Und ein Powerlifter geht hin und versucht eben in der Hypertrophiephase dort stärker zu werden, beziehungsweise dort Muskeln drauf zu packen, die ihm im Lift als schwach erscheinen, so. Weißt du?
Ja, kann man schon so technische Schwachstellen schon sagen.
Ja.
Nee, obwohl Technik ist
es eigentlich
ja
nicht schon muskulär. So.
Nee.
Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Physik anschaue oder so, keine Ahnung, mehr Glut bräuchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich brauch's halt doch. So. Und dann würdest du vielleicht jetzt nicht so einen krassen Fokus drauflegen, sondern das halt einfach so weiter trainieren, wie es ist. Aber ich brauche halt einfach mehr Fleisch und mehr Power. So. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz muss ich auch einen Hypertrophie-Reiz setzen, damit eben die Glutes wachsen. Da ist die Gemeinsamkeit, aber letztendlich ist halt die Priorisierung dann, glaube ich, in der Hypertrophie-Phase der große Unterschied. Weil man macht nichts anderes als Bodybuilding, wenn es jetzt nicht spezifisch ist, wenn wir nochmal auf den Trichter schauen, wenn wir uns da noch ganz oben befinden, dann ist das ein Bodybuilding-Training, aber nicht mit Fokus auf optische Dinge, sondern mit Fokus auf, Performance-Dinge, sag ich mal.
So. Ja, oder Kraft.
Ja, genau, aber ansonsten ist es exakt gleich. Ich baller jetzt auch ordentlich Arme wieder und so.
Ja.
Und Seitheben, was zum Powerlifting überhaupt nicht zuträglich ist. Was heißt überhaupt nicht, will ich nicht sagen, aber kaum.
Ja.
Aber es sieht halt scheiße aus, wenn du keine geilen Schultern hast, ne?
schon. Als Kraftsportler
ne?
Weil jeder sieht ja, dass du trainierst so und dann hast du halt eben irgendwie eine unkomplette Physik, das ist auch irgendwie unbefriedigend, so glaube ich, für einen selbst. Das stimmt.
Nee, und
ich kenne auch tatsächlich keinen Powerlifter, ne, der kein Seitheben in der Offseason oder so macht.
Puh, ja,
also, ich glaube ich auch. Also nicht. So in der Hypertrophiephase, ich kenne keinen, weil es irgendwie doch jedem ein bisschen wichtig erscheint.
Ja, gibt es glaube ich schon.
So, wahrscheinlich auch nicht so viel. Und ich glaube, es häuft halt auch nicht so viel Fatigue irgendwie an, dass man sagen könnte, okay, du musst unbedingt Seitheben jetzt in diesem Hypertrophie-Block irgendwie rauswerfen, weil sonst wirst du, keine Ahnung,
im Lift 10
Kilo schwächer so am Ende.
Ja, das ist übrigens auch das Nächste, was man zur Hypertrophiephase noch sagen kann und was ich jedem als Tipp geben kann, beziehungsweise ans Herz legen kann, was ich auch ewig gebraucht habe, um das zu raffen und zu verinnerlichen. Die Gewichte, die in der Hypertrophiephase bewegt werden, sind scheißegal. Es ist komplett egal, wie viel du da beugst. Es ist komplett egal, wie viel du hebst. Weil nämlich erstens durch diese ganze angehäufte Fatigue, die natürlich viel höher ist, wenn du so viel Volumen ballerst, ist einfach klar, dass du weniger Gewicht bewegst. Das Estimated 1RM, was sich daraus errechnet, ist immer, also fast immer, geringer als das, was du tatsächlich im gepiekten Zustand oder so leistest. Und von daher ist es einfach, ja, es ist fast schon hinderlich, sich an...
Jetzt wird sich der ein oder andere auch fragen, was ist denn überhaupt dieses Estimated 1RM? Also, ja, okay. Und vielleicht der Unterschied zum normalen 1RM?
Also das Estimated 1RM ist ein rechnerischer Wert, der sich ergibt aus einem Satz. Also sagen wir mal, du beugst 200.
140 mal 8. Okay.
Warte, dann muss ich den Rechner rausholen, weil sonst dann, wir machen es schon korrekt. Genau, auf jeden Fall, während ich den Rechner aufmache, kann ich gleich nochmal weiter erzählen. Du beugst 140 auf 8. Dann beugst du eben 140 8-mal, sagen wir auf eine 8 oder so. Und aus diesen Daten kannst du eben dann das errechnen, was du maximal einmal bewegen könntest, das Gewicht. Und das ist dein Estimated 1RM. Da gibt es 1000 Rechner, da kannst du dann eingeben.
Und das ist tiefer wie dein normales RM, 1RM, womöglich mit Peaking etc.
Ja, es kommt auf die Umstände drauf an. Also das Estimated 1RM ist genau der Wert, den du zu dem Zeitpunkt erbringen könntest, wahrscheinlich. Je höher die Wiederholungszahl
kommt bei mir nie hin.
Ja, je höher die Wiederholungszahl ist, desto ungenauer wird es auch. Also, wenn du jetzt auf Dreier beugst, dann ist die Berechnung genauer, als wenn du auf Achter beugst. So. Das ist halt einfach so. Also, wenn du jetzt zum Beispiel 140 auf 8 beugst, dann könntest du rein rechnerisch 189 einmal bewegen. So. Ob du das jetzt kannst oder nicht, das sei mal dahingestellt, weil wenn du nie auf Singles trainierst oder so, dann ist allein schon das Koordinative und alles so ein krasser Unterschied, dass du es wahrscheinlich nicht beugen kannst, aber rein rechnerisch wäre es möglich. Und das ist das Estimated 1RM. Ja. Und ja, ich sehe das sehr oft, dass Leute einen zu großen Wert auf dieses Estimated 1RM legen, so. Zum Beispiel ein Coachling von mir, der will immer seine Estimated 1RMs wissen. Von mitten in der tiefsten Hypertrophiephase so. Er hat, keine Ahnung, 180 auf 6er gebeugt oder so und rechnet sich dann sein 1RM aus, sein Estimated 1RM. Und das ist komplett, das sollte eigentlich komplett egal sein, weil mit den Beugen auf 6ern oder 8ern willst du einfach nur einen Reiz setzen und willst vielleicht deine Bewegungsqualität verbessern. Das steht in keinem Verhältnis zu irgendeinem Maximallift auf der Plattform. So, deswegen solltest du das eigentlich gar nicht ausrechnen. Das Einzige, wofür du es vielleicht ausrechnen solltest, ist, dass du dann nochmal Backoffs dir errechnen kannst. Aber letztendlich ist das, wie gesagt, es sind so viele Einflüsse wie Fatigue und Volumen, dass du schon akkumuliert hast, dass deine aktuelle abrufbare Leistungsfähigkeit so krass mindert, dass du dich einfach nicht daran orientieren solltest. Weil wenn du dann irgendwie spezifischer wirst und dich auf einen Wettkampf vorbereitest, dann wird das sowieso nochmal in die Höhe schießen. Und dann ist auch das, was vielleicht zählt. Weil wenn du dann nämlich im Peaking bist, kurz vorm Wettkampf, da musst du ja auch irgendwann festlegen, mit welchen Versuchen startest du jetzt in den Wettkampf. Und dann rechnest du dir das aus. Und dann schaust du prozentbasiert, okay, du hast jetzt im letzten Vorbereitungsblock 200 für 2 gebeugt, at 8. Dann schaust du, was ist da dein 1RM? Und dann schaust du halt, was könntest du auf eine 7 beugen? Einmal. Kannst es halt so runterrechnen und dann hast du so deinen potenziellen Opener. Und den probierst du dann im Training mal aus und wenn der passt von der RPE und so, dann kannst du das hernehmen, das Estimated 1RM zum Rechnen. Aber in der Hypertrophiephase finde ich das sehr, sehr schwierig. Und
Ich glaube, da ist auch nochmal ein großer Unterschied zum Bodybuilding-Training per se. Dieses mit Prozent Gewichte ausrechnen. Mhm. Kann man natürlich im Bodybuilding auch irgendwo machen. Mhm. Finde ich allerdings oftmals nicht nötig. Solange du dich an eine gewisse RPE und genau, Rep-Range hältst, ja bist du da halt genau, eben
das ist das.
Safer so.
Genau, ne? Das ist auch eine große Gemeinsamkeit in der Hypertrophiephase, weil du solltest dich eher an den Dingen orientieren, als dann letztendlich an dem Prozent des 1RMs und so. Das,
ja.
Wie gesagt, man will ja wirklich in dieser Phase Bodybuilding machen so, und nicht irgendwie spezifisch genau. Was Bestimmtes bewegen.
Ja.
Und ja. Das ist nochmal abschließend dazu halt auch das krasse Problem mit diesem Load-Fokus. Ich habe mich damit, gerade nach diesem Wettkampf, ich weiß nicht, wo es herkam, aber extrem darauf konzentriert, den Load-Fokus loszuwerden. Weil ich habe immer einen Plan geschaut, habe halt geschaut, okay, heute steht Deadlifts an, so. Und zwar auf Dreier at 8. Und dann kam sofort bei mir, ja, okay, ich will 270 ziehen. Und dann bist du halt, egal wie du dich fühlst, egal wie gestresst du bist, wie ermüdet du bist oder so, du fährst ins Gym und dann willst du diese scheiß 270 ziehen. Und entweder du schaffst es nicht und bist dann pissed, so, fuck, warum bin ich so schwach, obwohl es eigentlich egal ist, oder du versuchst es halt auf Biegen und Brechen die Dinger zu ziehen und dann ist es statt einer 8 einfach eine 10, so, und das ist dann auch überhaupt nicht zuträglich für das restliche Training und deswegen, das ist meiner Meinung nach extrem gefährlich bei diesem krassen Load-Fokus im Powerlifting, weil bei uns geht's halt einfach um die Zahlen. Du willst halt einfach viel machen. Ja. Und die Athleten gehen dann ins Gym und wollen, klar, du willst immer stark sein, du willst immer besser sein, aber man vergisst halt immer die anderen Umstände, ne? Hast du Stress, hast du gut geschlafen, hast du gut gegessen, wie ist deine aktuelle Tagesform so? Und da ist es halt viel zuträglicher, einfach wirklich nach den geplanten Auslastungen zu gehen, um dann langfristig besser zu werden, als jetzt in dieser Einheit einfach das Gewicht ballern zu wollen. Und das ist halt sehr schwierig, davon wegzukommen. Und ich habe es irgendwie jetzt im letzten Monat extrem geschafft. Ich kann dir nicht mal sagen, wie, aber ich habe
auch das Gefühl tatsächlich, Maxi, das ist so ein Erfahrungswert, den man irgendwann sammelt, beziehungsweise das ist eine Erfahrung, die man erstmal machen muss, wenn es auch schief geht, ne, letzten Endes, also so in deiner letzten Vorbereitung, was du ja auch super biased immer an das mega. Gewicht. Und da habe ich ja sogar so extern schon mitbekommen, ne, weil du immer gesagt hast, ja, heute stehen eigentlich so und so und ich werde die sowieso machen, aber dann vielleicht nicht meine Auslastung, die geplant ist. Und ich habe tatsächlich auch so für mich gemerkt, das ist jetzt natürlich nochmal aufs Bodybuilding gezogen, aber auch immer, wenn ich mich mit erfahreneren Leuten da unterhalte, die legen auch immer weniger Wert auf das Gewicht per se, sondern schauen auch da, dass die halt eben irgendwo diesen Overload erzeugen, indem die einfach, keine Ahnung, vielleicht die Technik anpassen, vielleicht die Kadenz ein bisschen anpassen, die Range of Motion nochmal korrigieren. Und dann macht man auch nicht diese Gewichtssprünge, die man eigentlich immer so vorher in der Bodybuilding-Phase gemacht hat. Also so, ich habe mich auch in manchen Lifts irgendwie schon steigern können innerhalb von kürzester Zeit um, keine Ahnung, 30 Kilo beim Deadlift oder so. Ne? Aber wenn ich jetzt nochmal das Ganze so reflektiere und Revue passieren lasse, was ich da eigentlich gemacht habe, dann war es, die Technik hat immer irgendwo drunter gelitten und der Lift war jetzt, wie ich ihn jetzt ausführe, mit weniger Gewicht viel, viel zielführender, für mein eigentliches Ergebnis, das ich erreichen will, wie damals halt. Ja. Und man ist schon sehr, sehr getriggert, sogar im Bodybuilding, von Gewicht, ne, weil auch viel assoziiert wird, wenn du halt eben mehr Gewicht machst, dann musst du auch Muskulatur aufgebaut haben. Und wenn man halt eben auf dem gleichen Gewicht bleibt und die Technik vielleicht einen Ticken verbessert hat, vielleicht ein bisschen die Bewegungskontrolle mehr hat, du hast ja deine Progression erzeugt, aber das ist halt undurchsichtiger, ne? Wenn du dann dauerhaft irgendwie 150 beugst, und machst es dauerhaft, ne? Aber die Bewegung ist viel besser, du siehst es nicht. Ja. Also so, aber es kommt halt mehr effektives Volumen im Zielmuskel an und das natürlich auch irgendwo im Powerlifting so.
Ja, klar.
Aber es ist schon, also ich stelle mir das im Powerlifting, der Sport, der dann noch mehr an Zahlen orientiert ist.
Ja, komplett.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall super schwierig ist.
Ja,
wenn es für uns schon schwierig ist.
Ist extrem schwer. Wie gesagt, wie lange trainiere ich jetzt schon, Alter? Jetzt sind es bald 10 Jahre. Und ich bin jetzt nach 10 Jahren an dem Punkt, jetzt den ersten Zyklus angekommen, wo ich dem Freddy sagen konnte, und zwar reinen Gewissens, ich habe nicht overshootet. So, klar, da muss man auch den Unterschied sehen, so. Du kannst mal overshooten mit der RPE, einfach weil es halt in dem Satz passiert. So, das kann schon sein. Aber du solltest nicht.
Ja, du hast ja wirklich manchmal so.
Du solltest aber nicht overshooten, weil du eine Zahl im Kopf hast und die unbedingt bewegen willst. Das ist nämlich ein Riesenunterschied. So, wenn du ein Warm-up machst und dann halt in der Gewichtsrange, die du hast, dir ein Gewicht rauswählst, und zwar unvoreingenommen an dem Tag, und dann da eine halbe oder eine RPE-Stufe drüber bist, dann ist es halt so. So, das ist gar kein Problem, damit kann man auch umgehen. Wenn du aber schon ins Gym reingehst und schon die Zahl im Kopf hast und dann auf Biegen und Brechen versuchst, die zu bewegen und dann overshootest, das ist dann ein anderes Overshooten. So. Ich rede jetzt nicht davon, dass jeder reingehen soll und ganz vorsichtig trainieren soll und so nie overshooten. So, das ist ja Quatsch, weil du willst ja trotzdem Gas geben. Aber du solltest halt nicht das provozieren, weil du mit Load-Fokus was Bestimmtes unbedingt bewegen willst. So, das ist halt das Falsche. Dass es dann letztendlich mal passiert, mein Gott, ist halt so.
Ja. Aber. Ja. Nee, finde ich aber cool, dass du das nochmal sagst.
Ja, genau. Weil
es ist nämlich ein großes Thema immer im Bodybuilding, ne? Immer. Oder auch im Powerlifting oder im Training allgemein. So, du kommst nicht darum, irgendwann das zu akzeptieren, dass du nicht stärker bist, wie du bist. Yeah. So. Oder auch an diesem Tag halt vor allem. Ne? Also halt tagesspezifisch die Leistung nicht abrufen kannst, die du eigentlich abrufen könntest.
Du willst es halt unbedingt bewegen, und es wäre halt schon geil. So. Aber letztendlich musst du es ja auch so sehen. Was bringt's dir? Ich trainiere ja für einen Wettkampf, um dort das Beste abzuliefern, was ich kann. Was bringt mir jetzt gerade dieser PR, so, der bringt dann kurz 5 Minuten, ja geil, ich hab's geschafft, ja, und das war's, so, es interessiert keinen, es bringt dir nichts, das Einzige, was dann noch nicht mal zuträglich dazu ist, ist Social Media ist da auch sehr gefährlich, finde ich, so, also das ist sehr, sehr gefährlich, das trägt nicht gerade dazu bei, den Load-Fokus abzulegen, gerade wenn du so ein bisschen als Influencer in Anführungszeichen, da ein bisschen unterwegs bist, so, weil nämlich, das ist ja das Problem, viele haben eben noch einen krassen Load-Fokus am Start, so, und die fragen sich dann, wieso macht denn der überhaupt keinen Progress mehr, so, was los bei dem, warum bewegt der jetzt nicht mal mehr Gewicht, weißt du, wie ich meine, weil halt das Verständnis dafür fehlt. Und dann entsteht halt so auch wieder ein krasser Druck. Also ich mach mir da nichts vor. Ich habe das jetzt natürlich auch geschafft, gut auszublenden jetzt, gerade jetzt im letzten Monat. Aber letztendlich war im letzten halben Jahr schon öfter so die Situation, lade ich die Story jetzt überhaupt hoch, weil es ist schon wieder nichts passiert. Also nichts Sichtbares passiert so. Und das macht es halt auch nicht einfacher, ne? Aber da sollte man auch komplett drauf scheißen, ehrlich gesagt, weil, es ist.
Nee, ist aber cool, dass du es ansprichst. Geht mir natürlich aber auch irgendwo genauso, ne? Gerade finde ich es auch immer super unbefriedigend, jetzt einfach aus diesem, nochmal im Vergleich zu diesem Bodybuilding-Aspekt und Social Media. Du siehst halt die ganze Off-Season aus wie der größte Kacklappen. Mhm. Ne? Da machst du mal nach 3 Jahren Offseason ein bisschen Diät und jeder unterstellt dir, dass du stoffst und das auf einmal geht alles wieder ab. Klar. So. Und im Endeffekt bin ich aber froher in der Offseason. Ne? Aber so, was machst du jetzt? Willst du das für die Community machen, für Social Media, dass du jetzt irgendwie öfter diätest? Oder bleibst du halt eben der Sportler und bleibst dir selbst treu und versuchst das über Kommunikation auch irgendwie so nach außen zu tragen? Ne? Und ich finde, da trennt sich auch irgendwo so die Spreu vom Weizen und da zeigt sich auch wirklich, wer ein guter Athlet ist und wer halt eben wirklich auch Wissen vermittelt, ne? Ich habe jetzt deinen letzten Post auch gelesen, in dem du halt eben auch da immer wieder drauf eingegangen bist, ne? Der Load-Fokus, Selbstreflexion und so weiter und so fort. Und das ist halt eben genau der richtige Weg, finde ich, um halt eben nicht so ja, keine Ahnung, so die Leute in die ins Unverständnis auch irgendwie zu bringen, ne? Oder zu glauben, ja, jeder irgendwie im Social Media ist Gott, so nur weil er halt dauerhaft irgendwie krasse Lifts bewegt, weil er krass aussieht und so weiter, weil ja, das ist halt, es ist halt eben nicht alles in dem ja, Sport. So, und das trügt ja, einfach nur. Das ist halt
ein krasses Problem von Social Media, finde ich.
Und das finde ich zum Beispiel, das macht der Pascal auch gut jetzt an dieser Stelle nochmal. Wenn man den auf YouTube zum Beispiel langfristig ja. verfolgt, der sagt jedes Mal, wenn er eine Scheißeinheit
ja,
hatte.
Ja, es ist ja auch normal.
Jedes Mal, und das ist halt... Das ist
richtig normal.
Es hat jeder
das ist
so.
Halt das, Problem, ja. das ist halt das krasse Problem an Social Media. Viele laden nur die Creme der Lifts hoch. So. Du hast halt genauso wie
ja.
einfach, das ist richtig gut gleichzusetzen mit Bildern. So, du machst 500 Bilder und dann wählst du das aus, wo alles perfekt aussieht. So, die anderen sieht aber nie ja. jemand. So,
ja,
und das
ja.
machen so krass viele, auch mit Lifts, dann hast du, ja. weiß ich nicht, hast du extrem viele, die zu schwer waren oder wo ein bisschen die Technik scheiße ist oder die du auch mal gefailt hast und die werden nie auf Social Media hochgeladen, weil eben natürlich von Instagram und Co. auch einfach der Druck besteht, dass die beste Version seiner selbst da irgendwie darzustellen. So, ich versuche das immer mehr wegzulassen. Ich poste jetzt auch in den Stories gerne mal so richtig, richtig hässliche Gesichtsgulasch-Wettkampfbilder oder auch als Post, ist mir scheißegal. Weil, keine Ahnung, mittlerweile ja. bin ich muss ehrlich sagen, früher war ich ganz genauso. Ich meine, das ist auch ein Entwicklungsprozess. So, mittlerweile ist es mir ja. scheißegal. Mittlerweile lade ich auch Fails hoch. Mittlerweile lade ich auch, Sachen hoch, die nicht gut gelaufen sind und so. Und hässliche Bilder und was weiß ich. Um ja, einfach ist, so ein bisschen, auch wenn ich natürlich damit absolut nichts ausrichten kann, aber dieses Perfekte von Social Media ist meiner Meinung nach auch gerade im Sport fehl am Platz. Weil gerade für Leute, die jetzt ja. nicht so tief in der Materie drinstecken, die schauen sich die Fitnessleute an, die Fitness-Influencer. Und weil einer, das ist jetzt sehr drastisch, aber es ist halt leider nun mal so, weil einer das ganze Jahr über unterstützt, und weil er dann dadurch das ganze Jahr über shredded ist und gut aussieht und halt krass ist und was weiß ich, kann der den größten Bullshit vormachen auf Instagram und es machen mehr Leute nach als bei uns. So. Weil der ja. sieht ja krass aus und wenn der jetzt, keine Ahnung, von der Decke hängendes Seitheben mit Frontheben kombiniert im Rückwärtssalto macht, dann ist das viel besser, als wenn man den ganz normalen Squat macht, wie wir ihn machen. So. Einfach nur, weil er krass aussieht. Und das ist ein riesen, riesen Problem auf Social Media, finde ich. Dass die breite Masse, sage ich mal, oder auch Leute, die neu mit dem Sport anfangen wollen, einfach dadurch falsche Vorbilder bekommen, ein falsches Bild vom Sport, sich übelst die Komplexe machen, warum sie jetzt nicht so aussehen, und dann im schlimmsten Fall wahrscheinlich noch anfangen zu stoffen, weil sie dann unbedingt so aussehen wollen und weil sie ja. es nicht, ja, weil sie einfach das falsche Bild haben. Und ich finde das echt, ja. echt schade. Und es ist echt schade, dass man dagegen.
Ich sehe mich da auch so als Missionar.
Ja, man kann es versuchen, aber.
Als Antreiber. Ja, es ist halt aber schwierig. Ich denke, ja, es ist schon schwierig, aber ich glaube, mittlerweile hast du ja schon extrem viele gute Leute, auch große mittlerweile, zum Beispiel der Sepp. Ne, ein Patrick, so die das halt eben auch ganz gut nach außen tragen, ja, ne? Und ja. irgendwo so Misha auch früher, die das halt schon so versuchen wenigstens zu vermitteln. Und ich glaube, seitdem hat die Szene allgemein, also auch so die Science-Based-Szene, schon einen extremen Ansturm erfahren. So, ne? Also ich finde, es sind immer mehr Leute, die viel Ahnung davon haben, ne? Wie noch vor 3-4 Jahren. Und ich denke, wenn man da einfach so ein bisschen dran bleibt, ne, mit verschiedenen Leuten, auch aus der Szene, dann das Ganze so verbreitet, verteilt, ne, und auch wirklich seiner Linie treu bleibt, egal wie groß man in Instagram oder auf YouTube wird und nicht alles nur für Klicks macht. Und ich denke, wenn das beibehalten bleibt, werden immer mehr Leute auch auf die Szene aufmerksam. Und ich glaube schon, dass es in einer Zukunft mehr gibt, die sich auch dafür interessieren und wirklich ehrlicher zu sich selbst sind und auch den Leuten Vertrauen schenken, weil eben auch immer mehr Aufklärung passiert. Heißt aber nicht, dass wahrscheinlich die Mehrheit nicht immer an den Irrglauben
Ja, das, das Problem ist halt, dass das andere, wie soll ich das jetzt, mir fällt das immer schwer, sowas in Worte.
Ja, es ist halt wirklich so, die Leute sind halt einfach bestrebt, so dass den einfachsten Weg zu gehen, um das Bestmögliche rauszuholen. Und das ist halt leider in diesem Sport nicht so, außer du unterstützt halt, ne? So, und du kannst natürlich den Weg gehen, ne? Go for it, aber es geht halt eben auch anders, man braucht nur eben länger. Und man muss, denke ich, auch selbst für sich wirklich finden, was gibt einem die größere Befriedigung? Oder was willst du überhaupt erreichen in dem Sport? Was sind deine Ziele? Was machst du für dich und was machst du nur für dein Ego oder für andere? So. Und wenn du das so evaluiert hast, dann weißt du eigentlich schon deine Antwort, welchen Weg du gehen willst. So.
Ja.
Und oftmals ist es dann der etwas schwierigere Weg, wenn man ehrlich zu sich selbst ist.
Ja, klar. So, wie sind wir jetzt eigentlich da gelandet?
Aber, ja, keine Ahnung, back zum Thema. Hypertrophiephase abgeschlossen, so viel Muskulatur aufbauen wie möglich, dass ihr eben aus dieser Muskulatur auch Kraft schöpft, und jetzt sind wir in der Kraftphase angelangt.
Yeah. Das war ein richtig weiter Ausflug, so auf einmal von Hypertrophiephase zu moralisch auf Instagram.
Philosophie.
Ja, genau, so, wir stellen uns jetzt wieder den Trichter vor und jetzt rutschen wir ein bisschen weiter tiefer runter. In der Kraftphase wird man dann halt schon ein bisschen spezifischer. Die Wiederholungsbereiche werden niedriger und das Gewicht auf der Stange mehr, letztendlich. Ist ja logisch, je weniger Wiederholung, desto mehr ist auch möglich. Und
also noch ganz kurz eine Frage, was mir echt eingefallen ist, eben zum Du hast auch gesagt, in der Hypertrophiephase ist es nicht unbedingt immer notwendig, die Lifts zu machen. Jetzt einfach nur mal so eine persönliche Frage. Hast du die Mainlifts trotzdem immer weiter drin? Also deine Competition-Lifts jetzt nicht unbedingt
die Mainlifts? Ja, einen Satz. Also ein Satz okay. Auf dem Vierer habe ich immer drin. So.
Beuge?
Beuge.
Von jedem?
Ein Vierer-Beuge die Woche, ein Vierer-Bench die Woche und ein Vierer-Deadlift die Woche.
Und wie sehen jetzt so deine Veränderungen aus der Lifts? Also was sind so die Sachen, die du in der Hypertrophiephase dann gegebenenfalls umstellst? Zum Beispiel jetzt mal die Bench genommen, weil da stelle ich es mir auch relativ schwierig vor, da jetzt einen Übertrag von einer anderen Übung, die so wirklich fast in dem gleichen Bewegungsmuster
bleibt. Ja, gut.
Oder machst du da eher so Close-Grip-Sachen
und so? Ja, wie ich vorhin schon kurz gesagt hatte, man kann ein bisschen enger greifen, so Medium-Grip oder so, um eine höhere Range of Motion zu erzeugen.
Ja.
Mache ich tatsächlich gerade nicht. Ich arbeite an der Schwachstelle, dass ich auf der Brust immer ein bisschen Spannung verliere, so. Und habe deswegen...
Oder an der Brücke, die nicht vorhanden ist. Oder an der Brücke, die nicht vorhanden ist.
Ja, Alter, ich krieg's halt nicht hin, ne? Ich weiß nicht, was das ist.
Ja.
Also ich werde für immer flach wie ein Pfannkuchen auf dieser Bank liegen. Ich krieg es nicht hin. Ich kann machen, was ich will. Ich krieg einfach meine Brustwirbelsäule nicht. Ich komme da nicht rein, Mann. Das ist ganz komisch. Hm. Naja, ja, um ein bisschen mehr Spannung halten zu trainieren, habe ich jetzt gerade pausierte Variationen drin. Two-Count-Pause viel.
Hm.
Und ja, genau, das habe ich drin. Was man aber auch noch machen kann, ist zum Beispiel eine Spoto. Spoto ist eine klassische McFit-Bench. Also man geht nicht runter bis zur Brust, sondern hält so 2-3 Zentimeter vorher an, drückt dann wieder nach oben. Man kann eine Larsen-Press machen, indem man einfach die Füße vorne anhebt, um da letztendlich auch mehr Spannung im Oberkörper zu halten und den Leg Drive ein bisschen so rauszunehmen und dann ohne Leg Drive stärker zu werden.
Hm.
Man kann Pin Press machen, wo man die Stange auf den Safeties quasi ablegt und dann da wieder gegendrückt, um einfach auch zu lernen, unten die Spannung ein bisschen besser zu halten. Man kann mit Gummibändern arbeiten, man kann mit Ketten arbeiten, man kann den Lift eigentlich sehr viel verändern, je nachdem, woran du halt gerade arbeiten willst. Bei mir bei der Bench ist zum Beispiel eben jetzt gerade mit Two-Count- und Three-Count-Pause, um einfach die Pause besser zu lernen und auch in der Pause besser die Spannung zu halten. Bei der Beuge habe ich gerade einmal High-Bar-Squats drin für einen größeren Quad-Fokus einfach. Auch wenn meine High-Bar, ich habe die krüppeligste High-Bar aller Zeiten, Mann. Ich bin einfach, ich tue mir da extrem schwer, aufrecht zu bleiben. Und
aber dann hast du ja schon einen guten Übertrag.
Was meinst du? Auf die Lowbar?
Aber dann hast du ja schon,
ja,
das. Du, wenn du das in der Highbar lernst, dann hast du auch schon einen ziemlich guten Übertrag auf die Lowbar in dem Sinne. Ne? Also auch wenn es behindert ist, aber
ja.
Das ist ja eigentlich, darum geht es ja auch.
Klar,
ne?
Klar. Dann habe ich noch Pin Squats drin, also auch wieder auf die Safeties die Squatstange ablegen und dann wieder dagegen drücken, um eben einfach auch zu lernen, im Loch die Spannung zu halten. Die habe ich sogar auch Two-Count-Paused, also da will mich der Freddy komplett töten. Das ist, Alter, das ist unfassbar anstrengend, Mann. So eklig. Und ja, beim Deadlift habe ich normale Deadlifts einmal und dann pausiert auf Schienbeinhöhe, um eben auch einfach darauf zu achten, dass die Lendenwirbelsäule gestreckt bleibt.
Ja.
Ja, genau, so sind halt die Variationen drin. Das heißt aber nicht, dass man eine Hypertrophiephase nicht ohne diese Variation machen kann, ne? Also das ist jetzt kein zwingendes Muss. Ich bin auch eher der Überzeugung, es muss nicht immer so krass fancy sein. Nur damit jetzt irgendwie eine pausierte Variante drin ist, damit sie drinsteht im Plan, muss sie nicht drinstehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das.
Ja. Ich denke auch, dass es umso fortgeschrittener du bist und umso stärker du auch klassifizieren kannst, wo deine Defizite letzten Endes bei einem Lift sind. Ne? Also ich denke, dann braucht man auch schon mal ein paar Wettkämpfe gemacht zu haben, dass du dann immer mehr solche Sachen auch implementieren kannst, um halt eben vielleicht noch das letzte bisschen rauszuholen.
Ja, du musst.
So, aber wenn größere Defizite allgemein beim Lift noch da sind, dann sollte man vielleicht erst an den anderen Sachen arbeiten.
Du musst schon explizit wissen, woran du arbeiten willst. Sonst brauchst du jetzt nicht pausiert beugen. So. Warum? Dann mach's halt normal.
Ich denke, dass es da halt eben auch wirklich für viele sehr, sehr zuträglich wäre, auch einen Coach zu haben, der sich auch wirklich so mit Powerlifting beschäftigt, wenn man da wirklich in den Lift spezifischer werden will. Ne? Weil das ist halt eben, glaube ich, auch immer so ein Grundproblem. Viele, wie du schon sagen, so, die machen halt eben Sachen, weil sie gerade sehen, andere Leute machen die Sachen oder irgendwelche Influencer machen die Sachen und ist natürlich auch für die immer schwer, jetzt gerade nochmal für uns da in dem Moment alle Fragen zu beantworten. Ne? Und da muss man dann vielleicht, wenn man wirklich so dieses Angebot haben will, auch einfach so mal sagen, okay, man nimmt einfach mal für einen gewissen Zeitraum Geld in die Hand so und holt sich mal einen Coach und lässt sich von dem auch die Information geben, lässt sich mal filmen, beziehungsweise man filmt sich selbst, lässt sich die Technik korrigieren und da hat jemand, der das schon öfter macht halt, bei vielen, vielen Leuten auch, einfach ein besseres Auge letzten Endes
vor allem dafür. Was in der Regel auch eine Riesengefahr noch ist, auch wieder mit Instagram. Du fängst ja unterbewusst immer an, dich mit anderen zu vergleichen. So. Und dann siehst du den chinesischen Gewichtheber, der 20 Zentimeter lange Oberschenkel hat, Mann. Und halt einfach komplett andere Hebel als du. Und der im Sumo-Deadlift einfach kerzengerade drin steht. Und dann versuchst du natürlich, weil er damit dann auch recht erfolgreich ist, versuchst du, dann kommst du halt natürlich, wenn du es nicht besser weißt, auf die Idee, ja scheiße, ich muss mich viel aufrechter hinstellen. Hast aber weder die Hebel dazu, noch die Hüftmobility, noch die Oberschenkellänge, gar nichts hast du davon, gehst aber trotzdem ins Training und versuchst dich so hinzustellen und versuchst dann quasi deinen Deadlift hoch zu squatten. Das hatte ich jetzt bei zwei meiner Leute, die haben ihre Hüfte viel zu tief beim Sumo Deadlift abgesetzt und hatten halt dann enorme Probleme, das Gewicht zu bewegen, weil sie quasi durch ihre Knie ziehen müssten, wenn sie da dann das Gewicht bewegen.
Ja.
Und dann habe ich gemeint, ja, setz deine Hüfte doch mal höher ab und anker die dort und versuch dann so zu heben. Das fällt dir viel leichter. Und dann meinten sie, ja krass, es ist echt viel leichter, aber es sieht doch dann komplett krüppelig aus, beziehungsweise nicht so schön aus und es sieht dann auch anders aus als bei den Liftern auf Instagram. Das war dann die originale Begründung. Dann habe ich aber gemeint, ja, aber das ist eben das Problem. Du kannst dich nicht mit denen vergleichen, weil die haben eine komplett andere Anatomie.
Ja.
Die können sich einfach anders hinstellen und dann sieht es auch anders aus. Nicht jeder Sumo-Deadlift muss aussehen wie der andere, sondern der muss auf die Person passen und auf die Hebel passen und auf die Voraussetzungen wie Hüftmobi und sonstiges passen so. Und da muss man schon aufpassen, dass man nicht irgendwie was sieht, was jetzt ein Lifter macht und das nachmachen. Genauso gut gibt es auf Instagram Leute, die, keine Ahnung, irgendwelche fortgeschrittenen oder Elite-Powerlifter, die einen Conventional komplett rundheben, so. Aber für die funktioniert das halt, weil die haben so lange trainiert und die Rundung im Rücken wird nicht stärker über den Lift, sondern die bleibt einfach so und deswegen funktioniert das für die. Aber die Gefahr ist dann natürlich groß, dass jemand ins Training geht und sagt, ja okay, Rundung ist ja anscheinend doch okay und selber versucht so rund zu heben und dann das komplett in die Hose geht, weil die Rundung viel stärker wird und er einfach nicht die Möglichkeit oder die Voraussetzung hat, diese Rundung festzumachen und beizubehalten. So. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig, sich einfach irgendwen auf Instagram anzuschauen, wie der liftet und das versuchen nachzumachen. So. Dann lieber hingehen und verschiedene Cues abarbeiten und dann so versuchen, den Lift besser zu machen. Aber die Cues machen wir in einer anderen Folge, weil sonst sprengen wir hier komplett den Rahmen.
Ja, der ist sowieso gerade schon am
Limit. Wir haben viel zu lange nicht gequatscht,
am Limit, der,
das merkt man.
Ja, der ist am Limit der Zuhörer,
wie nennt man das? Aufmerksamkeitsspanne.
Nee, Aufmerksamkeitsspanne. Ja, die ist bei mir auch stabil. Ich muss so dringend auf die Toilette. Ja,
wollen wir Kraft und Peaking und Cues einfach das nächste Mal machen?
Wäre, glaube ich, eine Maßnahme. Dann
machen wir das doch einfach.
Wäre, glaube ich, eine Maßnahme. Wir sind eine Stunde in. Ich denke, mit einer Stunde sind wir auf jeden Fall stabil, weil ich glaube, wenn wir Kraft und Peaking machen, das ist schon nochmal eine Folge, und Cues ist wahrscheinlich schon nochmal eine Folge. Ja, wir
versuchen Kraft.
Aber wir können uns auch mal zusammenreißen und themenspezifisch bleiben und dann kriegen wir es vielleicht sogar in einer Folge runtergebuttert.
Ja, versuchen wir die einfach so schnell wie es geht nachzuliefern, dass die Leute nicht wieder vergessen haben, was in der Folge erzählt wurde.
Yes. Ja. Aber eine Sache hätte ich noch, die ich gerne noch ansprechen wollen würde, und zwar, es ist ja bei einem Powerlifting-Wettkampf auch immer erlaubt, du kannst Sumo heben, du kannst Conventional heben, du kannst Lowbar, du kannst Hyper beugen, ne? Du kannst breit auf der Bench greifen, du kannst eng auf der Bench greifen, ne? Nehmen wir jetzt einfach mal, also ich denke, bei einem Squat ist es relativ leicht, ne, zu evaluieren, okay, beugst du lieber High oder Lowbar, ne, ist deine hintere Kette deutlich stärker, beugst du eher Lowbar, ist deine vordere Kette stärker, dann beugst du womöglich eher Highbar, wenn nicht sogar trotzdem Lowbar, weil die hintere schon eigentlich stärker ist, eigentlich, ne, immer. Aber wie ist es zum Beispiel bei einem Sumo-Deadlift und bei einem Conventional-Deadlift? Wo entscheidet man da? Nimmt man eher Conventional oder Sumo? Also ich kenne persönlich recht wenige, die auf dem Wettkampf auch wirklich competitive irgendwie Conventional heben. Außer Freddy wäre mir so jetzt fast keiner bekannt. Aber ich bin auch nicht so hart in der Szene drin. Was sind da so die ausschlaggebenden Faktoren, dass jemand sagt, okay, er hebt doch lieber Conventional?
Hüftmobilität. Ganz krass. Also das ist eigentlich fast das Mitentscheidendste, wobei man dann auch unterscheiden kann, ob man jetzt Semi-Sumo hebt oder halt Sumo-Sumo.
Ja, also ich heb ja auch so Semi-Sumo und das ist einfach für mich der beste Lift. Ja, also so, der geht einfach super.
Ja, also man muss sich halt anschauen, in welche Startposition kommt der Athlet am besten. Ne? Wie gesagt, Hüftmobilität, wenn der jetzt gar nicht in irgendwie ansatzweise in eine Sumo-Position kommt, dann brauchst du nicht Sumo heben. Genauso, wenn du unfassbar lange Beine hast und richtig kurze Arme, dann wird es auch eher schwierig. Ja, dann ist eh scheiße. So. Dann brauchen wir. Gut, das ist für beides Kacke.
Ja.
Das ist ein blödes Beispiel. Da hast du eh verschissen beim Deadlift. Da kannst du gut benchen.
Aber ich habe zum Beispiel extrem lange Oberschenkel. Das fällt mir gerade als Beispiel ein. Deswegen bin ich auch auf diesen Hybrid-Sumo oder Semi-Sumo gegangen, weil ich einfach beim Conventional, ich kam gar nicht in die Startposition. Ich hatte die Lendenwirbelsäule so eingerundet. Also das sah. Und ich habe gemacht und getan, Mobility gemacht, aber so dieser Lift, der wurde einfach über 8-9 Monate nicht besser so von der Startposition, und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, so, ey, das passt
einfach nicht. Ja, genau, wenn du da wirklich sehr lange Oberschenkel hast, dann hast du da ein Problem, wirklich in Conventional reinzukommen. Dann ist natürlich, kommt auch, was zum Beispiel bei mir der Fall ist, welcher Lift sich letztendlich besser anfühlt, weil ich kriege immer Probleme, wenn ich Conventional hebe mit dem Piriformis. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das funktioniert einfach nicht für mich. Dann kommt noch dazu, welche persönlichen Präferenzen der Athlet hat. So, es ist ja immer noch so, dass manche einfach nicht Sumo heben wollen, weil sie es kacke finden. Ist wirklich so. Also die finden das unästhetisch, hässlich und wollen es halt einfach nicht, obwohl es vielleicht besser für die wäre. Dann ist natürlich, was auch dazu kommt, Sumo ist ein sehr technischer Lift. Also es ist sehr, sehr technisch. Du musst schon krass viel Technikarbeit reinpacken, um den Sumo zu meistern. Und im Vergleich ist ein Conventional halt einfach, stellst dich hin und ziehst dann dem Ding, ne? Also so ganz so leicht ist es nicht, aber im Vergleich musst du auf viel weniger Dinge achten. So, zum Beispiel beim Sumo drückst du eher den Boden weg und machst dich fest und beinpresst den Boden weg. Beim Conventional kannst du mehr ziehen, du kannst einfach mehr anreißen. So. Und ja, manche haben halt einfach keinen Bock, die Technik zu lernen. Manche tun sich auch schwer, die Technik zu lernen. Und das ist natürlich auch so ein Ding immer. Hast du da ein Händchen für? Kommst du da schnell rein oder nicht?
Ja.
Und ja, ich würde sagen, also anatomische Voraussetzungen, Technik lernen wollen, dann letztendlich will man Sumo heben oder nicht. Und so muss man halt schauen, das zu finden, was anatomisch am besten auf den Athleten passen würde und was der Athlet selber am liebsten machen würde, weil wenn der keinen Bock drauf hat, dann brauchst du es auch nicht versuchen, so.
Ja. Ja. Gut, Maxi. Coole Abschlussgeschichte.
Ja.
Nee, war auf jeden Fall eine geile Folge, hat mir Spaß gemacht. Die anderen zwei Phasen müssen wir dann im nächsten Podcast mal besprechen. Aber kriegen wir hin. In geraumer Zeit.
Auf jeden Fall.
Ja.
Läuft.
Alright, mein Lieber.
Passt, dann.
Ich bedanke mich, dass du da warst.
Vielen Dank.
Ich denke, wo die Leute dich finden, sollten sie mittlerweile auf jeden Fall wissen. Packen es trotzdem nochmal in die Shownotes rein. Also Maxis Coaching-Webseite, beziehungsweise Maxis E-Mail, wie ja, auch immer.
Da auf
plus
meinem Profil
Instagram.
Einfach den Link anklicken. Falls ihr Bock auf Powerlifting-Coaching habt, dann kommt ins Team Benchboy.
Easy. Kommt ins Team Benchboy. Yes.
Genau.
Team KBK macht kein Powerlifting. Nee, auf jeden Fall, Maxi, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge dann, die recht zeitnah kommt. Und ansonsten einen stabilen Start in die Woche, mein Lieber.
Ich dir auch. Tschüssi.
Mach's gut, Maxi. Ciao, ciao.